Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Hallo Sarah.
Hi Dani.
So, das Mal bist du auch wieder dabei. Letztes Mal hast du ein bisschen gefehlt.
Ja, aber es war mega cool, mal so quasi nicht dabei zu sein, sondern einfach zuzuhören. Also von dem her, gern wieder. Habe ich ein bisschen weniger zu tun.
Das war im Fall eine Premiere. Das ist die erste Zweifelclub-Aufnahme, wo nur Männer drin waren.
Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Und wie war es für dich? Ist es gut gewesen? Das war für dich ja auch Premiere, mal allein aufzunehmen.
Es ist schon speziell, muss ich sagen. Also, aber ich meine, jetzt haben wir ein paar andere Themen in der Pipeline, wo ich mit Leuten reden. Also es wird in Zukunft nicht die einzige Folge bleiben, wo man nur mich und nicht dich hört.
Ja. Ich habe es richtig cool gefunden und man muss einfach ein bisschen wissen, wenn man den Dani nicht so kennt, er macht sich auch mega einen Druck. Du bist so jemand, der wirklich Sachen super machen will und wo sich ja, quasi viel auch vornimmt und so. Aber ich finde, das war also wirklich super gewesen. Ich hatte mega Freude gehabt zum Zuhören.
Hey, ich bin auch mega, mega happy gewesen, dass der Nico sich Zeit genommen hat.
Voll. Und ich muss sagen, das habe ich dir dann geschrieben gehabt. Ich finde, er hat mega also eine gute Stimme für Podcasts. Also Nico, falls du das hörst, vielleicht musst du halt dann einfach zu irgendwelchen Themen auch noch ein bisschen zu uns schnurren. Weil ja, ich habe wirklich ihm auch gerne zugelassen. Ich habe gefunden, eine gute, angenehme Stimme so, zum Hören.
Mega, ja.
Also voll. Inhalt scheiß drauf, oder? Aber hauptsächlich die Stimme ist schön.
Ja, du.
Nein, und ich habe wirklich gedacht, ich wollte das auch gerade am Anfang sagen. Ich meine, das Thema ist ja für mich in dem Sinn nichts Neues. Das kenne ich ja auch. Also missionieren im Freundeskreis und so, das habe ich ja alles auch dürfen mitmachen. Aber es hat gleich so zwei, drei neue Aspekte gehabt, vor allem mal von jemandem zu hören, wo wir missioniert haben. Das habe ich ja mega stark gefunden. Und ja, ich habe schon gemerkt, beim Hören zwischendrin habe ich auch so ein bisschen gedacht, hey, nein, was haben wir gemacht? Weißt du, so die Peinlichkeitsmomente und halt schon ein bisschen Schamgefühle irgendwie, die so raufkommen.
Hey, das ist mir genau gleich gegangen. Ja. Ich meine, nur als ich in der Kirche war, ich habe schon so Geschichten gehört von Leuten, die durch ihre Freunde in die Kirche gebracht worden sind. Ja. Das sind dann aber immer so Heldengeschichten gewesen, ja, wo Leute gesagt haben, oh, ich hatte so ein schlimmes Leben gehabt, ich bin so unglücklich gewesen und dann habe ich Jesus gefunden, dank meinem Freund, der mich mitgenommen hat. Und das ist oft mehr so eine Geschichte, die erzählt worden ist, um Leute zu motivieren, ihre Freunde mitzunehmen. Und darum habe ich gedacht, es wäre interessant, mal von einem gescheiterten Projekt zu hören. Also ja, Anführungs- und Schlusszeichen, gescheitertes Projekt. Weil, ja, ich meine, es macht ja auch etwas mit dem Gegenüber, wenn man probiert, die irgendwie das Ganze reinzuziehen.
Ja, und ich muss schon sagen, ich meine, es braucht auch irgendwie ein Stück weit Mut, um eingestehen, hey, ich habe einen Fehler gemacht in meiner Freundschaft. Ich wollte dich in etwas reindrängen. Oder habe ich quasi als Objekt von meiner Missionskunst gesehen und dann wie anzustehen und sagen, hey, es tut mir leid. Und ich bin mega froh, dass eure Freundschaft das überlebt hat. Aber es ist auch nicht selbstverständlich. Also ich finde es wirklich mega stark von euch beiden, dass ihr euch da so drauf eingelassen habt. Also von dem her, so im Namen der Community, ein grosses Danke.
Oh, danke schön.
Kommst du als Pokali über, möchtest du ein Wanderpokali? Immer der, der gerade irgendwie etwas Besonderes geleistet hat, der darf dann das Wanderpokali haben.
Gut, aber hättest du viel mehr Pokal verdient? Ich meine, du hast schon viel mehr Aufnahmen gemacht als ich.
Ja, aber in denen bin ich ja, ich habe jetzt auch noch nie mit jemandem über meine Vergangenheit geredet und dem dann quasi auch öffentlich gesagt, hey, sorry für das, was ich dir angetan habe. Oh, also schon noch. Ja. Wir müssen jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Folge, die es noch nicht gehört haben. Hört es unbedingt mit dem Nico und dem
Dani. Danke.
Über das Nico-Fischen.
Über das Nico-Fischen.
Und dann ist mir noch etwas anderes in Sinn gekommen, Dani, ich weiss gar nicht, was haltest du denn heute noch so von dem?
Früher, das, Menschenfischen?
Ja, früher war das halt Teil eben von der Strategie und man muss halt die Leute irgendwie auch reinbringen und die Seele retten. Aber ich finde es sehr schwierig, jetzt von einem normalen Christentum Leute reinzuholen in dem Sinn. Also wenn du von etwas mehr überzeugt bist, dann findest du ja, schon wie wenn ich jetzt eine gute Ernährungsform gefunden habe, dann möchte ich ja eigentlich, dass meine Liebsten das auch dürftet merken. Also wie gehst du denn
da heute jetzt mit dem um? Da wären wir wieder bei Herbalife.
Ja, genau. Ja, genau. Also wie findest du das heute?
Also heute halte ich nicht mehr viel davon. Eigentlich heute halte ich gar nichts mehr davon. Ich habe es auch gemerkt, noch gegen Ende meiner Kirchenkarriere habe ich dann mich auf den Weg von der Allversöhnung begangen, wo ich dann wie auch mit der Zeit an den Punkt angekommen bin, wo ich muss sagen, es gibt keine Hölle, sondern alle werden gerettet sein. Und ich habe dann auch schon gemerkt, da hat man gar nicht mehr so den Ansporn und den Sinn dahinter, um Leute Bibel um die Ohren zu hauen oder sie irgendwie zu bekehren, weil am Ende sind ja gleich dann alle irgendwie im Himmel, wie auch immer das aussehen würde, habe ich wie gemerkt, dass das eigentlich von dem her nicht mehr so eine Motivation rum ist.
Hm.
Und darum finde ich, also heutzutage, es gibt Tage, an denen glaube ich noch an den Himmel, es gibt Tage, an denen glaube ich auch nichts mehr, aber so oder so muss ich sagen, glaube ich nicht, dass Evangelisation irgendwo durch eine Idee ist, wo ein Gott, so wie ich mir vorstelle, würde verfolgen.
Ja, ich bin ähnlich, ich habe den Druck nicht mehr so und gleich denke ich manchmal, ich bin schon froh, dass ich manchmal so den Glauben habe, dass doch irgendwie etwas existiert, glaube ich, gleich. Ich meine, ich bin ja nicht einfach pur atheistisch. Ich habe gleich so das Gefühl, nein, es ist etwas da, was mich trägt und hätte ich das gar nicht, ich weiß nicht, ob ich noch da wäre. Und das ist ja schon etwas Gutes und das wäre ja eigentlich auch etwas, wo mega viele Leute dürften hören. Es gibt etwas, wo für dich ist und wo dich gut findet und wo das dir gut geht.
Das stimmt. Und gut, sind wir ehrlich, die meisten Leute, auch die ich kenne, glauben ja irgendwo schon an irgendetwas Übernatürliches.
Ja gut, das stimmt, ja.
Also, aber ja, nein, du hast schon recht. Ich meine, diesen Gedanken und diesen Aspekt zu teilen, ist mega wert. Mhm. Und dort, wenn Kirchen einfach so gehen, in dem Sinn gehen, evangelisieren, dass sie die gute Nachricht verbreiten, du bist geliebt und du bist angenommen, mega toll, aber eben, immer mehr wird einfach nicht predigt, du bist geliebt und angenommen, sondern du bist eigentlich schlecht und du musst dich zuerst verändern, bevor man dich annehmen kann.
Ja, genau.
Gestern habe ich auf Instagram so einen Post gesehen, wo es heisst, weisst du, es ist nicht so, dass Kirche etwas gegen Rothaarige hat. Du als rothaarige Person darfst gerne in die Kirche kommen, du musst dich einfach, musst nachher einfach deine Haare blond färben und dann ist das kein Problem mehr. Und das erlebe ich halt mega oft, dass man sagt, hey, du darfst schon kommen, aber du musst dich einfach noch ein bisschen anpassen.
Ja, ja.
Das darfst du bleiben.
Ja, ja. Ja, und gleich denke ich, die Strukturen, die sind ja mega vielen auch gar nicht bewusst. Das sogenannte Lovebombing, dass man jemanden überhäuft mit Liebe und du bist so cool, bist du da und komm doch nächste Woche auch und wir machen das und das. Und nachher, nach und nach, merkt man, ja, vielleicht müsstest du dich eben gleich ändern und dass du mit deinem Freund zusammen wohnst, ohne dass er verheiratet sind, ist jetzt auch nicht ganz so super. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute checken gar nicht. Oder auch ich damals habe gar nicht gecheckt, dass ich so gesetzlich werde, dass ich so alles nach Schema X bewerte. Und da habe ich manchmal schon die grosse Frage, was ist denn das Problem? Ist das System oder sind das wirklich Menschen? Und da glaube ich schon, dass es eigentlich das System ist. So das Bewertungssystem, man muss irgendwie einem Schema X entsprechen und dann ist man ein guter Christ. Dabei, das steht ja nie in der Bibel. Also es ist ja völlig unbiblisch. Du musst so und so sein und nachher ist alles gut. Es fragt ja einer Jesus, was ist denn das grösste Gebot? Und dann geht es ja um die Liebe. Es geht um die Selbstliebe, um die Nächstenliebe, um Gottes Liebe. Punkt. Und ich meine, das ist ja herausfordernd für sich allein, aber das beinhaltet nicht, oh Dani, du trägst jetzt eine schwarze Brille und die schwarze Brille, die finde ich nicht gut und darum kannst du nicht ein richtiger Christ sein. Also,
Wobei, im 3. Korinther 15 steht ja schon recht klar geschrieben, was du machen musst.
Schau jetzt gerade, was im Korinther steht.
Also der 3. Korinther gibt es eh nicht, das war ein Witz von mir. Aber,
ich habe es nicht mal gemerkt, aber ich habe so halbe Fieber.
Das ist lustig, viele merken es nicht. Nein, es gibt im Fall tatsächlich, es gibt eine Bibelstelle, die ich den Leuten gerne zitiere, wenn es darum geht, fragen, ja, was sollen wir machen, was sollen wir nicht machen. Ich muss jetzt noch schnell schauen. Es ist Micha 6,8.
Ich weiß.
Gott hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als Recht tun und Güte lieben und besonnen mitgehen mit deinem Gott.
Ja, und das ist für mich schon immer das Zeichen von, ich sage immer, das Gewissen ist für mich eigentlich das, was Gott in uns hineingelegt hat, wenn man es so metaphorisch versteht. Also wenn ein Mensch normal aufgewachsen ist, in guten Verhältnissen und einigermaßen sein Leben hat können, bisher gut gestalten, dann hat er eine kleine Orientierung in sich hinein, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist egal, das ist universal. Das hat Menschen in Indien, Menschen in China, Menschen in Europa. Und von dem her denke ich, das ist ja das, ja, das Gewissen.
Ja, voll. Und wenn du gerade Donald Trump bist, dann kannst du auf dein Gewissen mal ein bisschen vertrauen.
Der hure Donald Trump, jetzt kommt er ins Gefängnis, ist vielleicht gar nicht so falsch. Ich hoffe, er kommt.
Es wär schon noch etwas, wobei, ja, anders.
Aber der wird wahrscheinlich sicher noch Präsident, obwohl er im Gefängnis ist.
Das wäre der erste Präsident, der seiner Zelle raus wird regieren.
Ja, aber es wäre ja möglich. Grundsätzlich.
Da, ja.
Ich hoffe, eigentlich hoffe ich, dass er vorher stirbt. Das ist vielleicht ein bisschen makaber Gedanken, aber Der dürfte jetzt ein bisschen ein Spürchen Gerechtigkeit von Gott dürfte der jetzt mal schmücken, finde ich. Der dürfte jetzt so ein Endgericht, würde ich dem jetzt eigentlich noch gönnen.
Du meinst, der dürfte jetzt einen Blitz einschlagen in ihn und das Gott ihn erschlägt?
So 150 Jahre weggeführt, das würde ich ihm jetzt doch gönnen.
Wir können jetzt erst eine Abstimmung machen, Weltbevölkerung, wie viele Jahre wir Donald Trump einen Fegfeuer geben wollen, und nachher wird das so umgesetzt.
Kann denn Gott entscheiden, was er machen will?
Ja, voll. Er wird sicher eine gute Lösung finden.
Ja. Jetzt haben wir es ein bisschen vom Thema abgeschweift. Hast du noch etwas, was man irgendwie zur Missionierung und so muss sagen?
Nein, jetzt gerade nicht, aber ich habe ja eine recht ausgeprägte Evangelisten-Vergangenheit. Von dem her kann ich da dann auch mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Bist du Evangelist? Wäre das so deine Gabe?
Nein.
Also weil es ist deine Gabe. Es gibt doch den Test, den Gabentest.
Mit der Geistesgabe.
Ja.
Ich glaube, bei mir ist freiwillige Armut ist bei mir recht hoch oben
gewesen. Nein!
Gell, und ich wohne im Kanton Zug. Wie geht das überhaupt?
Das ist so schlimm. Ich soll dir mal eine gute Geschichte dazu erzählen.
Ja, komm, erzähl mal.
Ich habe einen guten Freund, den Michi, der ist mit mir in der gleichen Kirche aufgewachsen. Grüße gehen raus. Und ich weiss noch, der Michi war mal bei mir daheim, da sind wir junge Erwachsene gewesen. Und er war schon länger Single. Und dann haben wir irgendwie über das geredet. Und dann sagt er, weißt du, Sarah, ich glaube, ich habe die Gabe von der Ehelosigkeit. Und der Michi ist einfach der grösste Charmebolzer von allen. Er hat mega schöne blaue Augen. Er ist wirklich einfach ein super Typ. Und ich habe dort schon gedacht, ja, am Arsch. Du bist jetzt irgendwie ein Jahr Single und jetzt hast du natürlich die Gabe von der Ehelosigkeit. Es ist ein halbes Jahr gegangen. Er hat seine neue Freundin kennengelernt. Sie sind mittlerweile verheiratet. Es ist so, ja, so viel zum Thema Gabe von der Ehelosigkeit.
Weiss seine Frau, dass er die Gabe hat? Das müsst ihr vielleicht mal noch darüber reden.
Ja, ich vermute, die Gabe ist in seinem Kopf entstanden und nicht von Gott gekommen.
Gut, ich finde die Gabe ein völliger Witz, weil die suggeriert ja, dass du musst heiraten und sonst hast du einfach verloren. Ein paar wenige haben noch die Gabe von der Ehelosigkeit, aber ja.
Vor allem je nach Gemeinde haben einfach alle Frauen die dumme Arschgaben. Dankbarkeit und Dienen und Barmherzigkeit. Und Männer dürfen leiten, das ist so gemein. Das habe ich einfach auch schon erlebt.
Ja, schon so, ja. Also, wir könnten noch länger über das ganze Thema reden, aber ich habe gedacht, ich frage dich mal, jetzt ist ja, hat gerade der Monat Juni angefangen, jetzt ist der 2. Juni, wo wir die Folge aufnehmen. Aber was denkst du, wenn du an Juni denkst?
Ja, die Sommerferien kommen gleich.
Abgesehen vom Geburtstag von Donald Trump, das darfst du jetzt nicht sagen.
Okay, ich weiss natürlich, auf was du raus willst. Und an die Pride natürlich. Der Stolzmonat, ja, wie die Rechten sagen.
Hast du das mitbekommen mit dem Stolzmonat? Der eine Deutsche, der in der Pride-Community ist, hat das Wort Stolzmonat trademarked. Irgendwie letzten oder vorletzten Monat. Und tut jetzt Merch verkaufen mit Stolzmonat. Und jetzt kann die AfD den Begriff nicht mehr verwenden.
Sehr geil. Ja, du musst deine Feinde mit Liebe kaputt machen oder mit einem Trademark, je nachdem.
Ja. Gell. Nichts ist unendlich, ausser das Trademark.
Ja, aber krass, habe ich nicht gewusst. Ja, ist gut. Aber ich nehme an, du willst auf das raus, also auf den Pride.
Auf den Stolzmonat, ja genau. Ich möchte auf den Stolzmonat raus.
Ja, genau. Wobei ich das irgendwie ein bisschen schwierig finde, muss ich ehrlich sagen. Weil einerseits ist es noch nicht so lang, dass man das als Pride Month auch betiteln. Und was ich ein bisschen kritisch sehe, ist das ganze Kapitalistische, wenn nachher mit dem einfach Geld verdient wird. Das finde ich manchmal so ein bisschen... Aber ja.
Ja, das ganze Rainbow-Washing, wo jetzt einfach alle Logos sind jetzt durch 30 Tage Regenbogenfarbe und nachher geht es wieder zurück.
Ja.
Tun wir eigentlich unser Logo auch anpassen für die 30 Tage?
Könnten wir eigentlich. Könnten wir eigentlich. Das ist dann auch
Rainbow-Washing. Nein, aber das ist schon recht mühsam. Und das Spannende ist ja auch, so viel ich weiß, hat das Ganze eigentlich angefangen wegen der Christopher Street Riots 1967 oder so.
Das ist ja eigentlich das nicht die Stonewall irgendetwas jetzt doch gegeben.
Christopher Street hat so einen...
Ja, doch, das ist die Bar gewesen dort, nicht irgendwie.
Ja, genau, die Bar hat irgendetwas mit Stone oder so geheissen.
Nein, du, ich finde es ja gut. Ich meine, ich habe jetzt den ganzen Monat Mai für mein EDS aufmerksam gemacht, dann finde ich, dann dürfen jetzt alle über die Regenbögen aufmerksam machen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe wirklich nur Probleme, wenn Firmen sich... Oder Katar, die WM war ja in Katar gewesen, und ich meine, dort dürfen die Schwule einfach überhaupt nicht, die haben überhaupt kein Recht. Dort wirst du ja fast gesteinigt oder so. Und dann aber nachher eins auf so Rainbow-friendly machen, finde ich irgendwie schwierig.
Ja, das verstehe ich. Das ist ja auch nicht wirklich, das ist ja nicht hilfreich, weil Leute, die es betrifft, betrifft es ja 12 Monate im Jahr, nicht nur einen. Also,
ja, voll.
Von dem her.
Und bist denn du Rainbow gewascht worden, wenn man es so sagen will? Weil wenn, also wir meine, ja, wenn wir von unserer Vergangenheit anschauen, wahrscheinlich ja schon, oder?
Ah, ja, ja. Also bei uns ist, also Pride Month ist eigentlich mega totgeschwiegen worden. Ich habe erst realisiert, dass es das gibt, weil mir aufgefallen ist, dass in Zürich überall die Flaggen hängen. Und da bin ich mal gegoogelt, warum das dort plötzlich Regenbogenflaggen hängen. Also bei mir in der Kirche ist das totgeschwiegen worden.
Gut, es Monat geben. Und in den 90er Jahren war das ja noch nicht so das Ding gewesen. Dann hat sie einfach irgendwie, was hat es gegeben? Die Love Parade hat es gegeben, aber das ist ja in dem Sinn auch nicht mit einfach gewissen Weltlichen da.
Ist im Fall lustig, ich glaube, Christopher Street Day war mein erster wirkliche Kontakt zu dieser Szene gewesen. 2019 bin ich auf Augsburg ins Gebetshaus. Da bin ich noch so von denen gewesen. Und da bin ich aber einen Tag noch auf München. Und ich bin gerade während dem Christopher Street Day bin ich in München gewesen. Das heisst, ich bin, ohne dass ich es wählen, bin ich an einer Pride-Veranstaltung gelandet.
Wie war das für dich?
2019 bin ich nicht mehr ganz so Hardliner gewesen, von dem her konnte ich es ein bisschen tolerieren. Aber ich habe es gleich immer noch mega übertrieben gefunden, weißt du, so in your face. So von wegen, ja, wieso machen die die ganze Zeit einen Queer Pride Month? Ich meine, wir machen ja keine Straight Pride Month. Ich habe das Gefühl, wir müssen ja nicht so aggressiv in die Welt rausposaunen, habe ich mir zu dieser Zeit gedacht.
Magst du dich erinnern, wo du, ich meine, wir sind ja viel früher schon in der Kirche gewesen und es ist früher, es hat ja schon immer Schwule und Lesbische und Transmenschen und so weiter gegeben. Magst du dich erinnern,
wie... Nein, erst seit 1970.
Magst du dich erinnern, wie das zum ersten Mal so in dein Bewusstsein gekommen ist? Weißt du, vielleicht als Kind oder Teenager oder so?
Das kann man überlegen. Ich habe in der Familie habe ich jemanden, der sich als lesbisch geoutet hat. Dort war sicher mal ein Thema. Und vorher, ich würde sagen, ich bin vor allem durch Medien, so durch Filme oder Serien oft das aufmerksam gemacht worden.
Okay.
Aber das war natürlich immer so das mega Stereotypische gewesen, wie bei Simpsons zum Beispiel, der Smithers, der ein schwuler Charakter war, aber immer mega übertrieben und so.
Das Dramatische und so.
Ja, und das fast schon lächerlich
charakterisieren.
Ja, danke.
Ja, spannend, weil das ist ja schon etwas, dass du in der Regel merkst du ja jemandem nicht an, was ist deine sexuelle Gesinnung. Und dass es natürlich so eine... Eben Christopher Street Day oder irgendwie Love Parade oder so, das kann Menschen schon vor den Kopf stossen, weil es eben so in your face, du siehst es dann offensichtlich. Also wenn dann plötzlich ein Mann, wo sehr feminin sich gibt und so, das ist ja im Alltag nicht so, dass man das an jedem Ecke sieht. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute dann je nachdem ein bisschen vor den Kopf kann stossen, weil sie das wie halt nicht kennen und was der Bauer nicht kennt, kann er nicht lieben, so ein bisschen in dem Stil. Ich meine, bei uns, in der Schweiz gibt es ja mega viele queere Menschen und die hat es schon immer gegeben, aber das ist ja, die siehst, das ist dann halt nicht auf die Stirn geschrieben. Und das ist ja wieder ein bisschen... Oder auch in der Kirche, ich weiss nicht, in der Kirche ist doch manchmal auch so. Wenn du gut überlegst, hast du doch sicher irgendwie jemanden oder vielleicht zwei Leute oder so, wo du denkst, ja, so retrospektiv, sind die echt nicht wirklich queer gewesen? Ich weiss ja nicht.
Voll. Ich meine, nur schon rein statistisch gesehen, wenn du 100 Leute in der Kirche hast, ist die Statistik sehr hoch, dass jemand von denen oder mehrere von denen queer sind.
Ja.
Das ist das, was ich dann recht für mich sehr augenöffnend war. Es ist eben zu der Zeit, wo ich in München war und einfach dachte, ja, müssen alle so übertrieben tun, tun es doch für euch ausleben. Ich habe einfach nicht realisiert, dass es geht genau darum, dass sie es eigentlich immer verdeckt halten müssen. Und mit dem wollte man ja auch, also so viel ich weiss, eben auch darauf aufmerksam machen, hey, eben, wir sind da und tun uns akzeptieren, so wie wir sind. Und ja, ich meine, ich habe gedacht, ja, es gibt ja keine Hetero-Mann oder so, aber logisch nicht. Ich meine, in dieser heteronormativen Gesellschaft braucht es das gar nicht, weil du immer davon ausgehst, dass es gegenüber hetero ist, aber was ist, wenn es es nicht ist? Und dann habe ich erst später realisiert, dass es ja eigentlich genau um das geht. Zum Beispiel sagen, hey, will mir ja eigentlich eben nicht dem Standard entsprechen, wenn wir ja das Augenmerk darauf legen und sagen, es sind so Menschen wie uns. Gibt's, wir sind da und wir gehen da nicht irgendwo hin. Wir werden nicht verschwinden.
Für mich war es das erste Mal in der Oberstufe. Wie alt ist man in der Oberstufe? 13, 14. Da hatte ich einen besten Freund, den Adam, und der hat sich geoutet bei mir. Und es hat mein Weltbild komplett ins Wanken gebracht, weil einerseits eben...
Habt ihr gewusst, dass du in einer Kirche bist?
Ja.
Das finde ich noch recht speziell.
Ja, ich bin ja dort schon so ein bisschen auf dem Absprung gewesen, weißt? Ich habe ja dort schon mega viel kritisch gesehen und so, bin ja viele ausgegangen und alles, aber ich bin ja gleich noch dabei gewesen und er hat mir dann das gesagt gehabt. Und ich weiss, ja, für mich ist das schon noch speziell gewesen und dann habe ich wie gemerkt, jetzt kollidiert so, dass hey, das ist echt voll eine Sünde und das ist voll falsch und wir haben ja auch nie wirklich darüber geredet. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, alle, die... Vor allem, es ist ja immer um Schule gegangen. Also über Frauen hat man irgendwie eh gar nicht geredet und über alle anderen auch nicht. Es ist eigentlich irgendwie nur über Schule gegangen. Und dann ist es wie immer so ein bisschen wie durch die Blume, das geht einfach um Sex. Und das sind einfach alles so unzüchtige Menschen. So hat es für mich immer ein bisschen... Also ich hatte das wie das Gefühl gehabt.
Ja.
Und dann sagt mir das der Adam und der ist ja einfach mein Freund gewesen und der ist ja jetzt überhaupt nicht irgendwie, den habe ich ja nie so eingestuft. Und dann habe ich gemerkt, jetzt fängt es mega an zu bröckeln, so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die sind so und so und jetzt merke ich ja, wenn der Adam so ist, dann stimmt das irgendwie gar nicht. Und dann weiss ich, ich habe das einfach so weg da von mir, ich habe gedacht, ja, ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich es in dem Sinne, also ich weiss es schon und ich sage es jetzt einfach niemandem und der ist halt mein Freund und egal. Und dann bin ich mal bei ihm in Zürich gewesen, habe ich bei ihm übernachten, oder zu Basel, ich weiß gar nicht mehr, hat er eine WG gehabt und dann hat er Besuch gehabt, Mannenbesuch, und ich habe in der Stube geschlafen und ich war dort vielleicht 16, 17 gewesen und die haben Sex gehabt in der Nacht. Und ich weiss, das hat mich so verstört und ich habe mir so Küsse auf die Ohren gehabt und so, weil ich einerseits ja eh so heilig, oder ich habe noch nichts irgendwie mit dem Kontakt gehabt und so und dann noch schwulen Sex. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ja, ich fände es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht so geil, wenn ich jemandem zuhören müsste, aber es ist wie so, ja, das ist so der Super-GAU von das christliche Mädchen in dieser Stube rein und sich so Küsse auf die Ohren tut. Und ja, 30 Jahre später, Adam, ich hatte dich gehört beim Sex. Damals in Basel in der WG. Und ich lebe immer noch. Also ich bin immer noch da, es ist mir in dem Sinne nichts passiert. Eine leichte Verstörung, aber die hat nicht so lange angehalten.
Ja, und die ist, glaube ich, nicht zwingend, weil es zwei Männer waren, sondern einfach...
Ich glaube, ja...
Grundsätzlich.
Ja, genau. Ich weiss auch nicht, ob er das war oder ob es ein WG-Kollege war. Quasi, dass der Besuch hat. Keine Ahnung. Ist ja gleich. Ja.
Wie war das Buch in der Kirche? Wie habt ihr so das Thema queer behandelt? Wenn es überhaupt mal drankam?
Hey, ich glaube wirklich im Fall nicht. Das ist einfach nicht behandelt worden. Zumindest nicht, als ich jung war. Und dann später, ich habe ja mal einen Abstecher gemacht zurück. Und dort ist dann so eine Herleitung rausgekommen von der Mutterkirche oder von der Gesamtleitung oder wie man damit umgeht. Und ich mag mich noch erinnern, ich habe das dort gelesen, ich war dort schon anders eingestellt und ich hatte mega Mühe mit dem. Also mit dieser Ausarbeitung. Und sie mussten sich natürlich stellen, weil auch halt politisch und gesellschaftlich der Druck immer grösser geworden ist auf die Kirchen. Das war vielleicht 2017 oder 2016 oder so gewesen. Und dann ist natürlich immer mehr der Druck gekommen, hey, ihr müsst euch irgendwie auch menschenfreundlich verhalten. Ihr könnt nicht einfach sagen, alle kommen in die Hölle, Punkt, wo nicht so leben wie ihr. Und dann haben sie das rausgegeben und ich habe dort schon gemerkt, es stimmt für mich einfach nicht. Also ich kann nicht mit meiner Erfahrung, die ich habe, mit meinen Freundinnen und Freunden, die ich habe, die halt eben queer sind, oder ja, das passt nicht zusammen. Also das sind gute Menschen, die sind normal, sind so wie ich, sind so wie wir in der Gemeinde. Man kann denen nicht aufgrund von dieser Lebensweise einfach irgendwie die Hölle gerade. Also die kommen alle in die Hölle wegen dem. Das kann irgendwie nicht sein.
Ja.
Ja. Ja, und dann habe ich mich sowieso verändert und aus dem allem raus dekonstruiert und so. Und heute sehe ich ja sowieso das alles ein bisschen anders. Genau. Aber ja, ich finde es schon noch krass. Also haben sie bei dir über das geredet? Ist das ein Thema gewesen?
Also... Lange Zeit hat man natürlich nicht darüber geredet, weil man es noch ein bisschen unter dem Deckel behalten. Es ist auch eben längere Zeit gesellschaftlich nicht mega behandelt worden, aber wo dann die Gesellschaft immer mehr sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat auch killen müssen. Eigentlich ist so klar gewesen, alle sind dagegen, alle killen, also einmal in meinem Umfeld. Aber es hat keine Killen, sich offen getraut, Stellung zu beziehen. Es ist ja oft das. Man will einfach nicht irgendwie offen sagen, wir sind gegen queere Menschen. Und sie haben es dann gleich gemacht wie mega viele Kirchen. Sie haben so ein bisschen ein Hintertürchen gefunden, in dem sie sagen, ja, homosexuell empfinden ist nicht ein Sünde, nur das Ausleben ist ein Sünde. Das ist ja die typische Antwort, die man auch von vielen Kirchen gehört. Und sie haben wirklich mal einen Themenabend zu dem gemacht. Und an dem war ich. Und dort haben sie so gemacht, sie haben zwei Seiten betrachtet. Das eine ist theologisch und das andere ist psychologisch. Weil wir haben den einen bei uns in der Kirche, der Therapeut war. Und der hat zum Beispiel auch Konversionstherapien und so angeboten. Und er hat dann eben ein bisschen von dieser Seite erzählt und hat eigentlich ein bisschen wollen aufzeigen, dass das eigentlich nicht natürlich ist. Ich meine, Kunststücke, wenn er Konversionstherapien anbietet, dann weiss man, wo das erst steht. Und der Theologe hat es dann ein bisschen biblisch probiert darzustellen und hat wie gesagt, theologisch gesehen ist nicht die Homosexualität verteufelt worden, sondern der Akt von Intimität. Und er hat dann einfach das ein bisschen so gesagt. Und das war so die Meinung gewesen. Und ja, das ist, soviel ich weiss, von dieser Kirche, also ich bin ja nicht mehr dort und ich bekomme fast nichts mehr mit über, aber ich glaube, es ist immer noch die Haltung, die sie haben. Von wegen, ja, man darf kommen als Schwule, darfst du einfach nicht in einer Beziehung sein oder so. Oder darfst du kommen als lesbische Person, darfst du einfach nicht in einer Beziehung sein.
Ja, weißt du, das finde ich so krass. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn du in einer Gemeinde oder in einer Kirche bist, wo sagt, hey, sexuelle Moral ist uns wichtig. Das unterschreibe ich ja. Also ich finde, dass man ein gewisses moralisches Verständnis hat zu Sexualität, dass man Menschen nicht ausbeutet, dass man konsensual Sexualität lebt und so weiter. Oder vielleicht sogar in einer Partnerschaft. Wobei, das ist mir jetzt weniger wichtig. Aber wenn man das alles so sich auf die Fahne schreibt, das finde ich nicht per se falsch. Aber wieso verbietet man es dann an einer Personengruppe und alle anderen dürfen? Das finde ich nicht richtig. Also wenn, müssen doch die gleichen Maßstäbe gelten. Dann müssen wir halt queere Menschen auch in einer Partnerschaft oder in einer Ehe oder whatever ihre Sexualität dürfen leben. Und sonst ist es doch wie irgendwie so ein bisschen fadenscheinig, ein bisschen heuchlerisch. So. Aber ja, dann kommen natürlich die fünf Stellen aus der Bibel, gell, wo man dann sagt, oh, es ist ein Gräuel und so. Ja, ja.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, die bibeltreuen, frommen Christen, die haben natürlich das eine Buch, das ihnen das Leben erklärt.
Ja, aber ich finde es schon krass. Also ich merke, ich bin nie homophob gewesen und da bin ich irgendwie froh wegen Adam wirklich. Weil das ist für mich einfach so, wie eben, es geht wie nicht mehr auf. Und dann habe ich mich aber auch nicht darum gekümmert. Ich habe das Problem für mich nicht gelöst. Und ich glaube, das ist für heute ist das bei ganz vielen Christinnen und Christen so. Also, dass es Sünde ist, dass irgendwie glauben sie das nicht mehr so ganz. Vielleicht schon noch ein bisschen. Aber sie sehen ja in ihrem Umfeld, sie haben vielleicht Beziehungen mit Menschen, die queer sind. Oder sehen auf der Welt, hey, es verändert sich etwas. Und sie stellen sich dem nicht. Also, sie lösen das Problem nicht auf. Sondern sie tun es quasi einfach ignorieren. Und so habe ich es gemacht. Und ich glaube, das machen heute sehr, sehr viele andere Menschen auch. Und was ich aber erst spät gelernt habe, ist, dass das Wegschauen, das Ignorieren vom Problem, ist auch verletzend für queere Menschen.
Also das finde ich voll bei dir.
Es ist vielleicht besser als Ablehnung, aber es ist schlussendlich ist es auch eine Art von Ablehnung.
Ja, voll. Wenn ich zurückdenke, ob ich homophob war, sehr wahrscheinlich schon. Ich habe in meinem Umfeld einfach niemanden gekannt, der mich geoutet hat. Und von dem her habe ich mich mit dieser Thematik nie auseinandersetzen müssen. Und von dem her habe ich, wie es du jetzt angetönt hast, ich konnte es einfach ein vor mir herschieben, das Ganze. Und erst dann, wo das in der Gesellschaft mehr behandelt worden ist und wo ich auch die ersten Leute kennengelernt habe, die wirklich sich geoutet haben und das offen kommuniziert haben, wo ich dann plötzlich merken musste, ah, jetzt muss ich glaube ich langsam mal mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich denke wirklich, viele Christinnen haben, ich sage jetzt ein bisschen plakativ, haben den Luxus, sich mit dieser Frage nicht auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Weil sie selber sind vielleicht nicht betroffen und die in ihrem Umfeld, die betroffen wären, die tun sich nicht outen, weil sie Angst haben, in die Hölle zu kommen. Und darum leben die in ihrer heilen Welt, wo es das nicht gibt.
Ja, und dann kommt halt noch ein Aspekt dazu. Ich höre manchmal so mit meiner Einstellung, ja, du machst das Licht und bei dir ist ja wie alles möglich. Oder bei euch Woken ist ja alles möglich. Salamitaktik hat man gehört während der Ehe für alle, dass man dann als nächstes sich als Katz outen und so Scheissdreck, was ja kein Mensch machen will. Also, es ist offensichtlich so blöd. Aber jedenfalls habe ich das oft gehört und ich finde, das ist eben auch falsch. Wie gesagt, ich habe eine hohe moralische Ansicht gegenüber Sexualität und ich finde, es gibt mega viel, wo ich an der queeren Szene echt kritisiere. Und das hat zum Beispiel gerade mit dem CSD und all diesen Paraden hat das zu tun. Ich finde, das wird sehr übersexualisiert. Und ich habe zum Beispiel extrem Mühe, dass Kinder dort sind und dass dann irgendwelche Fetischen ausgelebt werden. Und das, also mit dem habe ich Mühe. Ich finde, das ist etwas, das sehr privat ist und das gehört nicht so in die Öffentlichkeit. Und ich finde, es schadet auch der Bewegung an sich. Oder die ganzen Drogen- und Sexpartys, die es dann gibt und so. Und das ist vor allem mit den schwulen Szenen ein Ding. Ich meine, da geht es mega um Macht und Dominanz. Und ich glaube, das ist genau das, was in der Bibel angesprochen wird. Dass die Macht und Dominanz und das Ausnehmen und Ausbeuten, dass das nicht gut ist, dass das Sünde ist. Nicht Liebe, nicht Liebe zwischen zwei Menschen, egal was für ein Geschlecht das sie haben, sondern dass die Machtverhältnisse und das Ausspielen. Und das kritisiere ich, das finde ich nicht gut. Und ich glaube, das dient der Sache nicht, weil zum Beispiel, ich habe in meinem Umfeld Leute, die sehr Mühe haben, vor allem mit halt wieder Schwulen. Und das Einzige, was sie aber wissen, ist das vom Fernsehen. Sie sehen dann einen Olivia Jones, oder? Und haben dann das Gefühl, alle Schwulen sind so. Und das stimmt ja nicht, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber weil es halt so in das Extreme reingezeichnet wird, haben Sie noch das Gefühl, es sind alle so?
Ich habe Olivia Jones im Fall mal live gesehen.
Aha, Dani, da kommen da neue Facetten von dir führen.
Ich bin in Hamburg an ihr vorbeigelaufen und dachte, das ist doch die. Und nachher habe ich es googeln.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass Extreme nachher eigentlich der Sache nicht dienen.
Ja, da bin ich mega bei dir. Und das ist ja nicht das Problem von der Pride per se. Ich meine, eine Street Parade ist ja auch schon, geht ja in die Richtung. Ja. Dass es dort, also nicht überall, aber dass es dort auch so...
Ja.
Gewisse Sachen gibt, die ich nicht in Ordnung finde.
Ja, ja.
Das ist ja dann das Problem, wenn man dann sagt, wenn man dann die, ich sage jetzt mal, die unzügelte Art, nein, das kann man nicht sagen.
Das klingt gut. Jetzt brauchst du nur noch so ein Bierkistchen, wo du draufstehen kannst. Die unzügelte Art, kehrt um.
Nein, aber wenn man dann wie einfach das mit der queeren Szene ja in den Topf rührt und sagt,
genau.
Sie sind so, weil sie queer sind, sagen nein.
Genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und das ist ja, das hat mich auch so gestört bei der Ehe für alle. Die Leute, die so in die Extreme reingehen, wollen doch sowieso oftmals gar nicht heiraten. Aber die wollen heiraten, warum lässt man die nicht? Warum ist das nicht, wenn zwei Menschen sagen, hey, ich will mein Leben mit dir verbringen oder zumindest mein halbes Leben und ich möchte treu sein und ich möchte aufrichtig sein, ich möchte das mit dir zusammen machen, ich möchte eine Verbindung eingehen, dann ist doch das begrüßenswert. Und alle anderen wollen die dann sowieso nicht. Also dann ist doch, soll doch jeder selber sagen, was er will.
Was ich noch witzig finde, das ganze Thema war auch mein erster Berührungspunkt mit Worthaus und dem Sigi Zimmer.
Eben mir im Fall auch.
Ich habe Podcasts gemacht zu die schwulen Frage.
Ja.
Ich habe erzählt, ich habe mal einen Themenabend zu dem gemacht und ich habe dort auch einen Kollegen von mir mitgenommen. Der Kollege selber ist auch, also ist einer meiner besten Freunde, der ist auch in der Kirche und alles gross geworden. Und er hat einen Bekannten, der auch in der Kirche gross geworden ist und schwul ist. Und er hat mit dem recht gekämpft. Und ich habe dann meinen Kollegen an den Themenabend mitnehmen, weil ich dachte, vielleicht hilft ihm das, ich kann ihm Antworten geben. Und dann sind wir an diesem Abend und haben dann ein paar Tage später über das geredet. Und dann hat er gesagt, ja, schon interessante Inputs gewesen. Er hat aber auch noch das gehört vom Sigi Zimmer. Und dann hat er mir den Podcast geschickt. Und das ist eigentlich das erste Mal, als ich mit Worthaus und mit dem Sigi Zimmer in Kontakt gekommen bin.
Ja, spannend.
Du in dem Fall auch, hast du gesagt.
Tatsächlich, das war mein erster Vortrag gewesen.
Und was war dein Fazit vom ersten Vortrag gewesen?
Das war für mich, als wäre es eine Offenbarung. Das hat alles so Sinn gemacht. Und es hat mir wie eine Strategie gegeben, um zu sagen, hey, ich darf das ablehnen. Ich darf die Abneigung gegen Homosexualität, gegen Queerness darf ich ablehnen. Und zwar begründet, biblisch begründet. Das war für mich mega die Erleichterung.
Bei mir war es weniger erleichternd. Ich war zu dieser Zeit ja eher noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Ganzen. Also nicht mehr ganz so extrem wie auch schon, aber ich hatte immer noch meine Frage gehabt. Und mein Hauptkritikpunkt war von wegen, der Zimmer beschwert sich darüber, dass Christen so über die Schwulen runterwettern. Aber der Zimmer tut dort ja mega über Christen runterwettern. Und da habe ich das so als Argument gebraucht, ja, siehst du, seine Meinung ist auch nicht wirklich viel wert, weil selber tut er nicht wirklich sich an das halten, was er anderen vorwirft. Ja, also ich habe es mir dort ein bisschen einfach gemacht.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass man sich dem nicht so einfach stellen kann. Das ist ja ein ganzes Weltsystem und Gedankensystem, wo eigentlich halt kaputt geht. Oder man sich muss auch damit auseinandersetzen. Es kann sein, dass ich potenziell Menschen verletzt habe mit meiner Ansicht. Ja. Und das ist schon... Ja, das finde ich schon heftig. Wir haben auch in der Kirche Leute, die die sich später dann geoutet haben, die aber, ich glaube, dann schon draussen waren. Ich mag mich erinnern, dort ist auch, das war ein riesen Thema in der Jugendgruppe. Das so, oh, hast du gehört, der hat sich im Fall jetzt, der ist im Fall schwul. So.
Gerade so, so, ja.
Ja, ja. Ja, aber es ist, also ich meine, es war immer jugendlich gewesen, gell? Und dann hat es natürlich auch, wenn irgendjemand einen Freund hatte und die haben Sex gehabt, oh, hast du im Fall gehört? Das ist natürlich schon, ich sage immer, Christen sind nicht anders als andere Menschen, das sage ich ja immer. Wir sind auch ja, sensationsgierig und wir haben gerne Gossip und so. Also ja, wir verpacken es einfach immer so heilig.
Würdest du einfach sagen, dass mit dem Podcast vom Zimmer so der Punkt war, wo du fix gesagt hast, mal, jetzt bin ich voll on board? Oder bist du es schon vorher gewesen?
Ich war es vorher schon gewesen, aber ich hatte wie kein Argument gehabt. Ich habe wie mich auf mein Gefühl verlassen und habe einfach gemerkt, es stimmt für mich einfach nicht, ich kann die Leute nicht ablehnen, so. Und dann habe ich wie plötzlich Argumente bekommen und ich weiss noch, ich habe dann darauf runter, werden dir ja immer vom Algorithmus noch Sachen vorgeschlagen und dann sind mega viele andere Sachen vorgeschlagen worden und dann habe ich wirklich mal wochenweise habe ich alles gehört zu diesem Thema. Und dann ist ja noch so ein mega bekanntes Video von einem Pastor von Amerika, wo sein Sohn hat sich geoutet. Und dann hat er seine ganze Anschauung auch geändert. Und das ist auch, es ist recht bekannt, es gibt eine Übersetzung auf Deutsch, das habe ich geschaut. Dann gibt es eine, das ist, glaube ich, eine Bibelwissenschaftlerin, die hat noch alles mit Zeitstrahl und wirklich so voll auch wissenschaftlich eingeordnet und so. Und ich habe einfach alles geschaut zu diesem Thema und das hat mich noch recht gefestigt, muss ich sagen.
Ja.
Und auch ein bisschen zu merken, das ist ja dann wie ein bisschen später gekommen. Zuerst ist es wirklich nur um das schwul-lesbisch gegangen. Dann ein bisschen später ist trans dazu gekommen. Und dann ist später das mit diesen Binaritäten dazugekommen, non-binär und so weiter. Und ich habe dort realisiert, dass ich gar nicht so denke, dass ich gar nicht so geschlechtlich denke. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, wie zu merken, aha, ich selber denke gar nicht so. Ich war immer ein burschikoses Mädchen gewesen, oder beziehungsweise, ja, ich habe zeitlang wollte ein Bub sein, zum Beispiel. Und habe dann wie gemerkt, das ist irgendwie okay, ich bin einfach ich. Und habe mich nie so gelabelt mit Frau, Mann. Und ich würde mich heute nicht als non-binär bezeichnen, ich bin eine Frau. Aber so das Denken so in Kategorien, das ist wie nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an einen Menschen denke. So. Und dann zu realisieren, dass das auch ein Teil ist von dieser queeren Community, das hat es mir auch wieder mal noch mehr eröffnet und so weiter. Und so. Es ist einfach wie immer weitergegangen, so würde ich sagen. Für dich war es ähnlich gewesen?
Nein, also der Zimmer war es nicht gewesen, weil ich da bin ich eher noch ein bisschen kritisch gewesen zu dieser Zeit. Was mir, glaube ich, recht geholfen hat, ist, als ich am IGW studiert habe, mein Studienleiter hat offen dafür propagiert, dass Ehe für alle okay ist. Also, du kennst ihn.
Ja, natürlich. Was? Komm, wir dürfen den nennen.
Ja, stimmt eigentlich schon. Der Dave Jacki hat ja da wirklich auch sich für das eingesetzt, dass man da auch sagt, dass das kein Tabu ist und dass es auch nicht sündhaft ist. Ich meine, aufgrund von dem ist er ja auch aus der Christiana rausgerührt worden. Hat ja nachher bei euch irgendwie Anschluss gefunden, habe ich gehört. Und das hat das erste Mal ein bisschen mich zum wirklichen Nachdenken gebracht, wo ich musste sagen, hey, wenn so ein gestandener Theologe das sagt, ist da vielleicht wirklich mehr dran. Und habe mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich habe auch dann halt plötzlich auch Leute in meinem Umfeld gehabt, wo selber queer sind. Und habe ich mich mehr nochmal mit dem müssen auseinandersetzen. Und irgendwann habe ich für mich einfach gesagt, ja komm, ich habe Leute kennengelernt, die sich selber als hetero bezeichnen. Und ich finde, das sind keine guten Vorbilder. Und ich habe Leute kennengelernt, die queer sind. Und das sind so geniale Menschen. Also das kann es wie nicht sein. Und dann ist mir so die eine Stelle so sehr biblisch, habe ich das ein bisschen zu dieser Zeit noch gedacht gehabt. Und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich musste sagen, hey, ich kenne genug queere Leute, die gute Früchte bringen und hetero Leute, die schlechte Früchte bringen. Also, das kann nicht so tragisch sein, wie alle immer tun.
Ja.
Und habe für mich einfach gesagt, ja, es ist okay. Was ich aber gemerkt habe, zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, hey, schwul und lesbisch ist für mich kein Problem mehr. Aber Transidentität habe ich zu dem Zeitpunkt noch schwierig gefunden. Mhm. Weil ich dort immer noch an dieser Schöpfungsordnung festgehangen haben, von wegen, Gott hat als Mann und als Frau geschaffen und Gott macht ja keine Fehler und alles drum und dran. Krass. Bin ich noch recht an dem gehangen und dachte, ja, von dem her, Gott hat es ja schon richtig gemacht und so. Ich habe aber gemerkt, dass viele gleich unter dem leiden und dass es trans Menschen gibt. Und ich habe für mich dann einfach entschieden, weißt du was, theologisch kann ich es aktuell nicht wirklich rechtfertigen, aber ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein und sage einfach, es ist okay. Und irgendwann stehe ich dann vor Gott und muss mich dann vielleicht rechtfertigen, aber das ist mir eigentlich in dem Moment egal. Ich habe dort auch einfach ein bisschen mich bewusst auf ein Risiko eingeladen, weil ich mich zwischen meiner Theologie und den Menschen entscheiden. Ich musste einfach sagen, nein, Theologie ist mir nicht so wichtig wie meine Mitmenschen.
Mhm. Spannend, das ist ja genau das, wo in der methodistischen Kirchenwelt, wie ist das jetzt geändert worden, es ist jetzt akzeptiert, es ist kein Problem mehr, wenn man schwul, lesbisch oder was auch immer ist. Und der, der eben für das so geschaffen hat, das ist der Bischof gewesen, der nachher gesagt hat, Bibelverständnis, das kippen ist unfassbar schwierig. Deine Traditionen kippen, das ist unfassbar schwierig. Aber das, was wirklich so das Zünglein an der Waage ist, das sind die Erfahrungen, die ein Mensch macht. Eben ja. Das zu merken von, hey, das sind gute Menschen, das sind lässige Menschen, das sind Menschen, die auch gläubig sind und das mega gut und aufrichtig machen. Das ist das, was eigentlich zählt. Was ich extrem spannend finde, ist jetzt, ähnlich wie bei der Binarität, ich habe auch mit Trans nie ein Problem gehabt. Und ich frage mich im Fall wirklich, warum, ich weiss nicht, ob das ist, meine Grosseltern sind ja Bauern gewesen, und mein Onkel ist Bauer, meine Mama ist Bäuerin. Und ob ich einfach, also wir haben halt von klein auf, habe ich etwa Schäfli oder Kühe gesehen, wo, halt, wo man nicht gewusst hat, was, ja, so Zwitter hast du bei den Tieren gesagt.
Ja.
Und ich weiss, mein Grossvater, der war ein strammer Katholik, aber der hätte irgendwie, ja, das ist einfach so, das gibt es halt in der Natur so. Das ist halt auch einfach ein Teil von der Natur. Und darum, ich weiss nicht, ich habe mit dem wie nie ein Problem gehabt, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Und ich merke auch heute, ich habe mit dem am wenigsten Mühe. Das ist für mich das geringste Problem. Das einzige Argument, das mir bringen kann, wo ich manchmal nichts dazu sagen kann, ist das mit dem, wenn man es christlich deutet, ja, aber die Fortpflanzung sollte doch wichtig sein. Und das geht nicht, wenn zwei Gleichgeschlechtliche, die können keine Fortpflanzung betreiben. Und das ist das einzige Argument, wo ich nicht so viel dazu sagen kann.
Also ich muss auch sagen, also mittlerweile kann ich auch theologisch Argumente bringen, warum das kein Problem ist. Und das, was du sagst mit dem Vermehren, lustig, den Gedanken habe ich mir jetzt noch nie gemacht.
Ja, ich höre das einfach immer wieder. Ich meine, ich kann das biologisch kann ich das argumentieren, kann das gesellschaftlich kann ich das argumentieren, aber christlich, biblisch, kann ich es nicht argumentieren, weil es heisst in der Bibel, mehret euch.
Dort würde ich, glaube ich, argumentieren und sagen, erstens mal, es ist nicht christlich, sondern jüdisch, weil das steht im Alten Testament.
Ja, gut.
Jesus hat ja nicht gesagt, geht euch vermehren, weil er selber hat auch keinen guten Job gemacht.
Nein, ja, das stimmt eigentlich.
Ich würde, glaube rein statistisch gesehen, es ist ja nie 100% der Weltbevölkerung heterosexuell oder homosexuell. Das heisst, von dem her, auch wenn es Homosexualität in der Gesellschaft gibt, man wird sich gleich immer noch vermehren. Und ich meine, also, sorry, den Auftrag haben wir eh schon lange erfüllt. Wir sind vermehrt. Also, wir müssen jetzt nicht Angst haben, dass die Menschheit in den nächsten paar Jahren ausgeht. Also, außer wegen dem Atomkrieg, aber das ist ein anderes Thema.
Also, was ich auch schon gesagt habe, ist dann gewesen, ja, dass das biblische Modell von Familie, das existiert gar nicht. Also, es hat die Grosssippen, es hat der Vater heiratet nachher schlussendlich die Witwe und die Witwe heiratet nachher den. Also, das ist ja sowieso nicht, es gibt kein biblisches Modell von Familie. So Vater, Mutter, Kind, das ist nicht biblisch.
Zwei Männer können zusammenspenden und dann können ein lesbisches Paar, ja. Kind, also, wie gesagt,
ja, genau. Genau, dann gibt es ein anderes Familienmodell.
Das ist ja schlussendlich auch eine Haarspalterei von den Christen, die einfach ihre Argumente wirklich an den Haaren herbeiziehen.
Ja, natürlich, ja. Ja, und eben, es geht dann irgendwie darum, dass man so anfängt, auf dem Kleinsten noch gerade rumhacken irgendwie. Ja, hey, komm, wir hören, glaube ich, mal auf an dieser Stelle. Was meinst du? Oder hast du gerade noch etwas, was dir mega dringend...
Nein, ich würde sagen, wir hören auf. Und das kann man ja schon ein bisschen anteasern. Wir werden das Thema, wenn wir noch ein bisschen weiter behandeln.
Ja.
Und zum Sagen, eben, in der Kirche ist es totgeschwiegen worden und darum wollen wir es nicht totgeschwiegen, darum wollen wir auch Menschen eine Plattform geben, die selber Betroffene sind, die selber in der Kirche vielleicht sogar gross geworden sind und haben ihre Gefühle müssen verdeckt behalten, weil es ihnen gesagt wurde, so wie du fühlst, das ist eine Sünde.
Ja.
Darum werden wir auch in der nächsten Zeit ein paar Leute einladen. Ich freue mich schon mega darauf, auch von diesen Menschen zu hören, wie sie das Ganze durchgegangen sind.
Und ich finde es wichtig, Dani, ich habe jetzt vom Wanderpokal geredet am Anfang, dass wir haben es ja jetzt auch schon sehr, sehr ehrlich angesprochen. Also wir sind beide A, keine Profis, B, selber unterwegs und C, kommen wir beide aus einer Kindheit, aus einer Vergangenheit, wo man durchaus als homophob kann bezeichnen kann.
Ja.
Und es geht auch darum, dass wir uns stellen und dass wir da jetzt nicht so tun, dass wir einfach die geilsten Siechen und voll pro und alles, sondern nein, wir haben je nachdem wirklich auch Menschen verletzt und das ist, also mir ist das mega peinlich und ich glaube, das ist auch so eine Plattform, wo man das wie auch mal aussprechen kann, dass wir uns entschuldigen für das auch.
Ja, voll. Also wir sind beide nicht betroffen gewesen und von dem her haben wir einfach mehr Geschirr verschlagen, als uns das lieb wäre.
Hm.
Und ja, das ist einfach, das ist scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich nicht fair, dass wir auch das unbewusst das System auch weiter genährt haben, wo Homophobie in die Welt trägt.
Aber es kann sich ändern. Wir sind ein gutes Beispiel für das. Es kann sich alles auch immer wieder ändern. Und das ist auch Geschichte. Das ist auch eine christliche Geschichte, wenn man so will. Das Christentum erzählt eigentlich von Änderungsgeschichten. Also,
ja, voll.
Man kann umkehren von seinen bösen Taten.
Voll, das ist ja so.
Gut. Dann gehen wir zusammen dann irgendwie an die Pride oder so. Das könnten wir echt machen. Ich bin das Jahr zwar nicht
um. Wann ist der Pride am Zug das Jahr?
Ich glaube am 12. 16. Juni. Weiss nicht.
16. wäre ein Sonntag.
Weiss nicht. Ich bin auf jeden Fall in der JK. Ich komme jedes Mal nicht. Aber das können wir machen. Wir könnten mal als Zweifelclub mal an Pride gehen.
Voll. Mit unserem Zweifelclub-Logo, das schön in der Regenbogenfarbe wird erstrahlen, wie wir das jeden Juni machen. Genau. Jetzt müssen wir nur noch Merch anbieten mit so einem tollen Spruch.
Sigi Zimmer, so wie einen Regenbogen angemalt. Ja, Sigi Zimmer hat uns verführt.
Oder ich zweifle an deiner Orientierung.
Ja, an deiner Bibelfestigkeit. Ja gut, super, haben wir es, danke.
In dem Fall. Hey, danke fürs Reden, danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, positive oder eben leider auch negative, dann teilt euch mit uns. Es würde uns wirklich auch wundern, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, gross wäre in der Kirche. Sind ihr vielleicht in dieser einzigen progressiven Kirche in der Schweiz gewesen, die gesagt hat, Ehe für alle ist cool? Wer weiss?
Mal schauen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat gar keine gegeben.
Nein, hat es nicht.
EMK so halbweg, aber halt auch nicht alle. Sind auch nicht alle EMKs progressiv gegeben. Und wir haben noch gesagt, falls jemand da zuhört, der selber die Erfahrung hat als queerer Mensch, der soll sich unbedingt melden. Wir haben jemanden, der Interesse hat, zum Reden zum Thema Schwulsein, aber alle anderen Themen sind mehr oder weniger noch offen. Also wenn ihr da das auf euch spürt, dass das vielleicht etwas wäre, um mit uns darüber zu reden, meldet euch sehr, sehr, sehr gerne. Wir wären da mega happy, euch eine Plattform zu bieten, zu erzählen von eurer Vergangenheit.
Ja, voll, unbedingt. Unser Ziel wäre so, alle Buchstaben können durchzugehen. So LGBTQIA. Mal schauen, ob wir das schaffen.
Ja, das wäre richtig cool. Aber das machen wir wahrscheinlich dann so häppchenweise, weil sonst wird es dann ein wenig.
Ja, voll.
Aber ja, wäre cool. Also meldet euch, wenn ihr da etwas dazu habt, zum Beitragen. Gut.
Voll.
Also, in dem Sinne, mach's gut, Daniel.
Ciao, Sarah. Tschüss.
Ich gehe jetzt wieder schläfeln.
Gehst du schläfeln? Hey, ja, unbedingt.
Tschüss. Ciao. Ciao.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.